ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist Leon Windscheid. Herzlich willkommen.
Hallo, schön hier zu sein.
Du bist promovierter Psychologe, Podcaster, Bestsellerautor, Bühnenstar, Wissenschaftsvermittler. Wenn dich jemand nach deinem Beruf fragt, der dich nicht kennt, was sagst du da?
Ich sage eigentlich immer Psychologe, dann ist das schnell klar in den Köpfen der meisten Leute. Der Psychologe legt irgendwie mit weißem Rauschebart Menschen auf die Couch und analysiert dann deren Verhalten. Und das ist eigentlich total falsch. Aber wenn ich schnell Ruhe haben möchte, wenn mich jemand fragt, was ich mache, ist das die einfachste Antwort. Aber es ist es auch eigentlich. Ich mache in all dem, was du gerade genannt hast, eigentlich Psychologie. In dem Ziel, dass ich mir immer so vorstelle, da gibt es jemanden, der ist dann Kfz-Ti, ne? Und der hat den ganzen Tag irgendwelche Ölwannen abgeschraubt oder da arbeitet jemand in der Versicherung, Schadensklasse A bis M. Und die Leute haben nichts mit Psychologie zu tun, auch nicht mit der Wissenschaft dahinter. Und dann denke ich mir, es ist eigentlich ein so spannendes Themengebiet, so was uns auch was mitgeben kann und versuche das dann für ein breites Publikum aufzubereiten, sodass man was daraus für sich zieht. Und dann denke ich mir, mache ich das im Podcast, im Buch oder was du alles aufgezählt hast.
Aber das ist eben so viel, was du machst. Ja, du füllst mit deiner aktuellen Bühnenshow alles perfekt, Riesenhallen, tourst quer durch Deutschland. Zwischendurch machst du deinen Podcast mit Atze Schröder, Betreutes Fühlen. Du moderierst für das ZDF, Terra Explore, hast gerade neue Folgen von Auf der Couch gemacht. Schläfst du nicht oder wie kriegst du das alles hin?
Doch, also ich habe ja immer das große Glück dann, so nehme ich das zumindest wahr, dass ich das, was ein ganzes Team erarbeitet, in all diesen Kontexten, die du gerade genannt hast, dann am Ende auf die Bühne bringen darf. Weil das ist so, da fühle ich mich wie der Fisch im Wasser, das ist irgendwie mein Element. Aber es gibt ja auch Leute, die dann recherchieren, die was vorbereiten, die sich überlegen, wer kommt denn zu so einer Sendung wie Auf der Couch jetzt zu mir ins Studio, die für den Podcast die Dossiers vorbereiten, die dann 60, 70 Seiten lang sind und die für die Bühnenshow alles aufbauen, alles abbauen. Also ich weiß immer, wenn man das so hintereinander weg aufzählt, klingt das total viel. Aber ich würde schon sagen, dass ich wahrscheinlich oft 50 Stunden und vielleicht auch mal mehr arbeite. Ich habe aber auch ganz oft Wochen, die sind einfach 40 Stunden lang und am Wochenende frei. So, und dann denke ich mir, das fühlt sich total gut an. Und da weiß ich von zum Beispiel meinen Lehrer, ich bin Doppellehrerkind, von meinen Lehrereltern, die haben oft viel mehr gearbeitet. Und da hätte wahrscheinlich keiner gesagt, Mensch, schlaft ihr eigentlich? Weil da hätte man gesagt, ihr seid Lehrer. Aber was die alles machen.
Und
was
viele Ferien, genau.
Die haben viel Ferien, ja, aber die haben auch verdammt viel in den Ferien gearbeitet. Und ich will einfach so ein bisschen das in Relation setzen, weil ich weiß, wenn man das so hintereinander weg aufzählt, klingt das viel, aber eigentlich. Ich schlafe ganz normal, ich gehe gerne joggen, ich spiele gerne Siedler, ich höre gerne drei Fragezeichen, ich stehe gerne auf der Bühne. Also es ist irgendwie auch ein ganz normales Leben drumherum.
Jetzt erinnert sich der eine oder andere vielleicht noch daran, dass du ziemlich spektakulär bei Günther Jauch 2015 in Wer wird Millionär die Millionenfrage geknackt hast. Ja. Du könntest jetzt also theoretisch irgendwo auf einer Südseeinsel in der Hängematte liegen mit einem Cocktail in der Hand. Was hat dich motiviert, das nicht zu machen?
Also ich war da 26 und ich habe mich damals da beworben, nicht aus dem Gedanken heraus, irgendwie ins Fernsehen zu kommen. Das war jenseits meiner Vorstellung. Ich hatte damals schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben in so der Business-Welt, weil ich immer dachte, Wirtschaftspsychologie, das ist doch mein Schwerpunkt, das interessiert mich besonders. War ein Trugschluss, aber war damals mein Gedanke. Und dann hatte ich im Sommer Zeit und habe 3 Monate lang für Wer wird Millionär gelernt. Listen von Wikipedia mit US-Präsidenten, Geografie, Wirtschaft, Kunst, Büchercharts, Bundesliga-Tabellen, all das. Und dachte einfach, ja, das ist jetzt eine Chance und du weißt ja noch nicht mal, ob du auf diesen Stuhl kommst, aber für mich war so im Kopf, ja okay, wenn es klappt, gibt es jetzt Schlimmeres, als sich mit 26 irgendwie Allgemeinbildung auf die Platte zu schaufeln. Und dass das dann so gut lief, das kann ja keiner planen, das kann man vorher nicht wissen. Und für mich war auch nachher so im Kopf, okay, 1 Million Euro, das Absurde ist auch noch, dieses Geld ist netto, ne? Also beim Dschungelcamp musst du es versteuern, weil es als Arbeit gilt oder beim Bachelor, aber bei Weltmillionär gilt es als Glücksspiel. Und das heißt, du musst es nicht versteuern und kriegst es einfach netto auf dein Konto überwiesen.
Und ich das saß mit 26.
Mit 26, ja. Ich muss dir vorstellen, ich saß in meinem WG-Zimmer und in dem Moment, wo du da gewinnst, da denkst du nicht drüber nach. So, da kommt dieses Konfetti von oben, mein Kopf war Matsche, ich hätte nicht gewusst, wie meine Mutter heißt. Ich bin aufgesprungen, habe den Jauch in Kniekehlen gepackt und hochgewuchtet. Übrigens, schlechte Idee, ist ein bisschen schwerer, als am Fernsehen aussieht. Und dann war alles ratzfatz vorbei, dann kriegst du so ein Klemmbrett hingehalten, musst irgendwie deine IBAN angeben, mit der Bitte, keinen Fehler zu machen, weil du sollst ja dieses ganze Geld überwiesen bekommen. Und dann wirst du da aber sehr schnell aus diesem Studio rausgeführt, kriegst noch 150 Euro Fahrtkostenerstattung und sollst jetzt nach Hause als Millionär, aber ohne Millionen. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß ja nicht, was macht so ein Millionär den ganzen Tag? Ich saß dann da wie in Trance bei mir im WG-Zimmer, habe ich mich ein paar Tage später auf meinem Girokonto bei der Stadtsparkasse Solingen eingeloggt Und dann stand da plötzlich 1.000.000,00 in schwarz und nicht in rot. Also es war ein Plusbetrag. Und ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, Mutter, das Geld ist da. Und meine Mutter war mindestens so aufgeregt wie ich und sagt sofort, Junge, wo ist die Kohle? Und ich so, mach dir keine Sorge, auf dem Girokonto bei der Stadtsparkasse. Hat meine Mutter sofort, ja Junge, dann verlier die Karte nicht wieder. Und das war so das erste und einzige Mal, würde ich bis heute sagen, wo ich das so realisiert habe, ey krank, du hast jetzt wirklich 1 Million Euro auf dem Konto. Und seitdem, da habe ich das aber auch nicht wirklich wieder so an mich rangelassen. Ich bin jetzt keiner, der, siehst du ja, mit Rolex rumläuft oder mit dem Porsche fahren muss oder einen Pool im Garten hat, sondern habe dann weiter in dieser Studi-WG gewohnt, in der ich vorher gewohnt habe. Mir war auch klar, wenn ich 10 Millionen bekommen hätte, hätte ich ja trotzdem weitergemacht. Weißt du, das, was ich mache, liebe ich, das zu machen. Es war nur so der Türöffner, mich wirklich das zu trauen, was ich machen will. Ich hatte ja vorher diesen Arbeitsvertrag, wie gesagt, in der Businesswelt und hätte so einen seriösen Job mit Anzug und Krawatte gehabt. Und dann kam durch diesen Gewinn alles anders. Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen getraut gegen dieses Sicherheitsmindset, was man so als Beamtenkind von zwei Lehrern mitbekommt. Ich will jetzt nicht sagen, zu rebellieren. Meine Eltern sind so toll, da muss man gar nicht rebellieren. Aber so dann doch zu sagen, komm, jetzt frage ich nochmal ehrlich, was ich machen will. Und habe dann halt was ganz anderes gemacht.
Aber du hast dir erstmal ein Boot gekauft. Die ja. MS Günther, höchstpersönlich getauft von Günther Jauch. Also Party-Event-Boot.
Genau.
Wie bist du auf die Idee gekommen?
Wir hatten vorher schon Studi-Partys in Münster gemacht. Und da war so die erste Überlegung, weil wir immer neue Partys machen wollten. Wie wäre es auf dem Dortmund-Ems-Kanal, der durch Münster geht, in ein Techno-Boot? Also eine Party mit einer Techno-Party auf dem Boot zu machen. Keiner wollte uns sein Boot vermieten. Heute, wo ich selber dieses Boot habe, weiß ich genau warum. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen selber eins. Und dann war so ein bisschen die Idee, wo kriegt man die Kohle dafür? Ja, bei Günther Jauch. Und so führte dann am Ende alles passt, dass das so ineinander gegriffen hat, dass diese absurde Schnapsidee dann so wahr wurde, dass da heute 40, 45 Leute arbeiten, dass seitdem ich da nicht mehr Chef bin, es gehört mir noch mit einem Freund zusammen, aber seitdem ich da nicht mehr Chef bin, läuft es noch besser. Es ist bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ausgebucht und wir dachten am Anfang, die Leute kommen wegen Günther Jauch oder wegen der Fernsehstory und dass er es dann getauft hat und die Flasche, er hat sie 4-mal davor gedonnert, er hat seine eigene Sektflasche mitgebracht, er ist ja Winzer und die Flasche ging die ganze Zeit nicht kaputt und er wollte es noch aufs Boot schieben, aber ich glaube, es lag einfach an der hohen Qualität der Flasche. Da haben wir ja gedacht, das ist so eine Eintagsfliege. 2-3 Wochen, ne? Interessiert sich jeder dafür. Aber jetzt, wir hatten letztens 8-Jähriges, geht es eigentlich genauso weiter. Und als vor kurzem der erste Gast zu mir kam und meinte, Leon, das ist ja ein schönes Boot, aber warum hat das so einen verrückten Namen? Da dachte ich, ach guck mal, die Leute kommen, weil das Ding gut ist, das Boot gut ist, weil das Team das gut macht, weil das schön ist, damit rumzufahren und nicht wegen dieser Fernsehgeschichte. Und das fand ich eigentlich nochmal ganz, so hat sich für mich dieses Kapitel sehr schön so abgerundet nochmal.
Genau, weil du eigentlich, außer dass du da als Miteigentümer drin bist, andere Sachen machst.
Genau.
Du hast gesagt, du hattest vorher überlegt, du gehst in die Businesswelt, Unternehmensberatung, also bevor du die Millionen auf dem Konto hattest. Hast du mal drüber nachgedacht, wie dein Leben dann verlaufen wäre?
Ja, das habe ich mich öfter schon gefragt. Und die Antwort ist ja eigentlich schwierig, weil wir haben ja nur ein Leben. Und ich frage mich dann immer, womit kann ich das vergleichen? Weil es kann dann alles anders, als ich gedacht habe. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, das ist gar nicht so was Besonderes. Das ist besonders mit diesem Geld. Ja, aber ich habe Leute um mich herum, die haben Kinder dann bekommen, wo, ich sag jetzt mal verkürzt, nicht alles so gelaufen ist wie vorgestellt. Und deren Leben war von einem Moment auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe Leute da, die haben jemanden verloren aus ihrem nahen Umfeld, was nicht geplant war. Weißt du, ich glaube, es gibt einfach oft im Leben so Umbrüche. Und es gibt ja auch diesen Satz, wer Gott zum Lachen bringen will, der mache Pläne. Und das denke ich manchmal auch. Also für mich ist eigentlich so mittlerweile sehr klar, es kommt eh anders und ich glaube, eine große Stärke, die man sich erarbeiten kann, wo ich gar nicht sagen will, dass ich die so habe, aber wo ich weiß, dass das was ist, wo ich noch versuche, stärker drin zu werden, ist, dass du so eine Flexibilität behältst. Ich glaube, es ist viel besser, wenn du dich betrachtest wie so ein, jetzt mal als Metapher, so ein Stück Holz, was in so einem Fluss mitschwimmt, als dass du irgendwie versuchst, selber den Fluss in eine bestimmte Richtung zu leiten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich einfach so jetzt allem hingibt oder sagt, oh, ist mir doch egal, was hier auf der Welt passiert oder was mit meinem Leben passiert. Nein, ganz im Gegenteil, man will mitgestalten und darf das auch und soll das auch, aber ich glaube trotzdem, dass es manchmal auch schön ist, diesen Fluss leben und alles, was da kommt, ob das dann Kinder sind oder ein Jobwechsel oder dass man mal umzieht oder auch, dass man was herausfordert, das passiert vielleicht auch, was nicht so schön ist, dass das dazugehört und dass man sich dem eher hingibt, als zu sagen, ich muss es alles planen und sicher haben und absehbar und kalkulierbar machen.
Also wenn wir von Planung sprechen, du hast bis vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich dann mit deinen Kumpels noch in der 5er-WG gelebt, ja. Und hast dann irgendwann gesagt, nee, jetzt muss ich mal irgendwie dann doch raus mit Mitte 30 und hast in zwei Wohnungen in Münster und in Berlin gelebt. Ich glaube, Berlin hast du inzwischen schon wieder aufgegeben.
Berlin
oder?
Ist schon länger her. Da habe ich dann, als ich ein Studium in Istanbul gelebt habe, so ein bisschen in Münster das Gefühl gehabt, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Und dann war so das Bestreben, auch mal eine Zeit in Berlin zu sein. Und dann habe ich da auch ein bisschen gewohnt, hin und her immer. Ich bin jetzt mit 36, das ist traurig festzustellen, in so ein Alter gekommen, wo ich so merke, weißt du, bei uns in der WG bis vor kurzem, mich hat das nicht gestört, wenn wir zum 8. Mal Mehlmotten hatten im selben Jahr. Wir haben dann so immer so gedacht, ach komm, wenn die Müsli sind, vielleicht das mitbekommen, mittlerweile darf man ja so Mehlwürmer in so Müsli mit dazu packen als Protein plus. Dann haben wir gedacht, wir haben die hier kostenlos. Das war so ein bisschen das Mindset in unserer WG. Und immer der Streit, wenn kein Klopapier da war oder die Spülmaschine nicht ausgeräumt oder falsch eingeräumt. Das war einfach mein normales Leben dann da. Und dann kommst du aber in dieses Alter, wo du dann irgendwann denkst, boah, jetzt mal nicht mehr nur Gläser, die so aus Bars zusammengeklaut sind, mit so abgewetzten Bierlogos drauf oder vielleicht Handtücher. Weißt du, in der WG war auch oft, dass wir die Handtücher so 3-4 Tage in der Waschmaschine vergessen hatten. Und du kriegst ja diesen Geruch, wenn die dann wieder feucht werden, nicht mehr da raus.
Ich kenne das, das ist fies.
Ekelhaft, ne? Und dann war ich so, dass ich so dachte, ey, jetzt mal Handtücher, die vielleicht auch so einheitlich in so einem Beige-Ton sind. Und ich finde das eigentlich ganz furchtbar, wenn man so wird, aber irgendwie wird man, glaube ich, so. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt in eine eigene Wohnung ziehen. Ja. Welcome to my Spießer Life.
Oh, Sorgen eines Millionärs, sage ich jetzt mal.
Ja, das kennen, glaube ich, auch andere.
Wann ist dir die Idee gekommen, ich gehe mit psychologischen Themen auf die Bühne? Denn das ist ja von dem Schiffsbetreiber erstmal relativ weit entfernt.
Also ich hatte damals sehr aus mir heraus in diesem WG-Zimmer angefangen, dann ein Psychologiebuch zu schreiben. Und da habe ich eigentlich ganz, ganz viel von dem, was man so im Studium lernt, in kleinen, 50 kleinen Kapiteln zusammengefasst. Und als das rauskam, oder kurz davor, meldete sich ein sogenanntes Künstlermanagement bei mir, was ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt und was die so machen. Die haben mir bei Facebook damals noch einfach geschrieben und dann gesagt, Leon, hättest du nicht Lust, zu dem Buch eine Lesereise zu machen oder was auf die Bühne zu bringen? Und ich war so, nee, sorry, ich habe keine Zeit. Ich bin ja auch noch mit meiner Promotion beschäftigt und das abgesagt. Dann haben die nicht locker gelassen und irgendwann habe ich bei Verlag nachgefragt, was sagt ihr dazu? Und dann haben die gesagt, ja, triff dich doch mal mit denen. Und dann habe ich wieder gesagt, nee, ich habe keine Zeit und so. Und die meinten, ja, aber das könntest du doch in Düsseldorf im Zack, das ist so eine Kulturlocation bei uns in der Nähe, könntest du doch mal eine erste Show machen, 100 Leute, das wäre auch schon ausverkauft, das wäre in 3 Monaten. Und die haben so nicht locker gelassen. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, ich bin ein neugieriger Typ, ich guck mal, was die erzählen. Und dann stand ich wirklich plus minus 3 Monate später auf dieser Bühne im Zack und habe gedacht, wie funktioniert wahrscheinlich Psychologie auf einer Bühne? Ja, ich habe mir aus so einem Skateboardhelm mit Alufolie und so Kabeln dran einen Hirnscanner gebastelt, ne, weil ich dachte, das muss ja auch alles nach was aussehen. Ich habe mir bei Amazon so einen weißen Arztkittel bestellt, weil ich dachte, wie so ein Professor erzählt man dann da? Und es muss eigentlich furchtbar gewesen sein, weil ich hatte ja keine Ahnung von dem, was ich da mache und wie man auf einer Bühne funktioniert und wie man so ein Publikum mitnimmt. Aber irgendwas in mir scheint Feuer gefangen zu haben und ich erinnere mich zumindest auch nicht an Buhrufe. Und dann nahm das eine Eigendynamik und eine Geschwindigkeit auf, dann kam irgendwann der Podcast, dann kam direkt, dass die Hallen viel größer wurden und jetzt mittlerweile sind es ja zum Teil Arenen und keine Hallen mehr und irgendwie...
Köln Arena warst du zum
Köln
Beispiel.
Köln Arena, Porsche Stuttgart, Arena, ja. SAP Arena, weiß ich gerade gar nicht, aber 5, 6, 7, 8 solcher größten Hallen in Deutschland haben wir jetzt gemacht und das ist dann manchmal, wenn ich an diesen Moment zurückdenke, wo ich dieses Geld gewonnen habe und aus dieser Businesswelt raus bin und gedacht habe, jetzt machst du das, wo ich so denke, das ist völlig absurd. Und da weiß ich genau, mein Leben wäre sonst ganz anders verlaufen. Und ich denke auch oft, kann mich mal einer kneifen hier. Was ist das für ein Glück? Was sind das für Privilegien? Was ist das für ein Riesen?
Einfach vielleicht auch mal als Geschenk nehmen. Ne?
Als Riesengeschenk. Ich wache jeden Morgen total dankbar auf, das machen zu dürfen und genieße das und freue mich, dass das scheinbar auch so vielen Leuten gefällt. So, das ist dann eigentlich das, wo man das Gefühl hat, hey, das macht ja Sinn, was du hier machst.
In deiner aktuellen Show, mit der du unterwegs bist, beschäftigst du dich mit dem Thema Perfektionismus. Wie perfektionistisch bist du selbst auf einer Skala von 1 bis 10?
Also, als ich meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, Mutter, die neue Show heißt Alles Perfekt, meinte die sofort, ja, das passt ja. Und wenn mich einer kennt, seit Tag 1 ist das meine Mutter. Und der Hintergrund ist, viele denken bei Perfektionismus, es geht darum, dass man es richtig gut macht. Das ist aber ein Trugschluss. Es geht bei Perfektionismus darum, egal wie du es machst, du bist nicht zufrieden. Und deswegen bitte auch nicht falsch verstehen, Perfektionismus ist nicht so eine tolle, wenn man im Lebenslauf oder im Bewerbungsgespräch gefragt wird, was ist eine Schwäche von dir? Dann kommt man ja sagen, ich bin zu perfektionistisch. Nee, es ist eine echte Schwäche. Es ist echt nicht gut, wenn du sagst, es klappt vielleicht was und du bist trotzdem nie zufrieden. Und ich hatte so für mich immer im Kopf, ey, und das kennen glaube ich viele, wenn du die 2 Kilo noch abnimmst, wenn du das Projekt fertig hast, wenn du den Punkt im Lebenslauf abhakst, dann bist du angekommen, dann magst du dich, dann bist du mit dir im Reinen. Aber je mehr man in diesem Hamsterrad rennt, so ging es zumindest mir, je mehr auch geklappt hat, desto öfter wurde ich nachts um 4 Uhr wach und dann liegst du im Bett und deine Gedanken kreisen so im Kopf. Desto öfter war ich am Anfang vom Urlaub erkältet und krank. Und so in diesen Momenten, wo dein Körper mal wieder durchatmen kann, ne, der dich dann anbrüllt, ey Junge, du machst zu viel. Das war dann für mich auch, das haben wir am Anfang drüber gesprochen, der Moment, wo klar wurde, ey, du musst das hier anders angehen. Und dann wollte ich wissen, wie kann man es schaffen, in einer Welt, wo so viel zu viel ist, nicht auszubrennen? Wie kann man es schaffen, seine Ziele zu erreichen? Weil ich bin gar kein Freund davon, den Menschen irgendwie zu erzählen, setz dich in die Ecke, im Schneidersitz, sei selbstverliebt wie so ein Yogi und jetzt bist du irgendwie der tolle, vollkommene Typ. Nein, wir wollen alle vorwärts kommen. Wir haben Ziele, Menschen wollen sich weiterentwickeln. Das halte ich für ganz natürlich. Aber die Frage ist wie. Und die vielleicht wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe, die auch in dieser Show am Ende das Finale ist, wie kann man es eigentlich schaffen, ein Leben zu führen, wo man am Ende sagt, das war jetzt nicht perfekt, aber es war gut. Und daraus ist diese Show entstanden. Ich habe mit den ganz tollen Köpfen aus der Forschung, aus der Psychologie gesprochen. Ich habe Studien zusammengetragen, Experimente, ganz, ganz viel und dann in diesen Abend fließen lassen, weil ich selber Antworten haben wollte.
Dich hat eine Studie, eine Untersuchung sehr zum Nachdenken gebracht. Da wurden Leuten die Fragen gestellt, wie könnte dein Leben anders sein? Was kam dabei raus?
Also diese Studie fand ich deswegen interessant, weil sie aus 2 Teilen bestand. Die erste Frage war, mach mal bitte eine Liste mit Punkten, die in deinem Leben anders sein könnten. Ne? Schreib einfach alles auf, was anders sein könnte. Und dann nennen die Leute sowas wie, ach ja, die Beziehung zu meinen Eltern, meine Finanzen, meine Gesundheit. Aber die nennen auch so Kleinigkeiten wie mein Handy-Akku oder meine Online-Mediathek, wo ich mir irgendwie was im Netz angucke. Und die entscheidende Frage ist dann die zweite Frage, wie könnten diese Punkte anders sein? Und dabei zeigt sich jetzt, die haben das in 3 Kulturen gemacht, in Polen, in China, in den USA, also auch sehr unterschiedlichen Kulturen mit jeweils 100 Leuten. Bei allen diesen Menschen kommt immer raus, dass die Leute sich nur vorstellen, wie die Dinge besser sein könnten.
Also hätte ich jetzt spontan auch gemacht.
Ging mir ganz genauso. Ja. Ich habe selber für mich, kann jeder mal ausprobieren, das sage ich auch den Leuten bei der Show, nimm dir mal ein weißes Blatt, schreib mal auf, was in deinem Leben könnte anders sein. Und bei mir sind mir sofort so Sachen eingefallen, weil ich habe sehr hässliche Zehen zum Beispiel, weil ich habe Schuhgröße 49,5 und als Jugendlicher habe ich mich immer in diese viel zu kleinen Sneaker reingezwängt, deswegen sind meine Zehen jetzt so schief. Du schreibst also auf diese Liste, was könnte anders sein, zum Beispiel meine Zehen. Ich habe aber auch aufgeschrieben, wie ich kochen kann, weil ich sehr schlecht kochen kann. Ich habe auch aufgeschrieben, meine Geschwindigkeit beim Rennradfahren, weil ich nicht so schnell bin. Und wenn man dann jetzt überlegt, wie könnten diese Dinge anders sein, merkst du ja schon, ich denke sofort, ja, meine Zehen könnten schöner sein, meine Gesundheit könnte besser sein, beim Rennrad könnte ich schneller sein, ich könnte gern besser kochen. Es gibt also in unserem Kopf, und das kommt eben auch bei dieser Studie raus, ein Bias, so nennen wir das in der Psychologie, eine Schieflage, dass wir uns immer nur vorstellen, wie die Dinge besser sein könnten. Und ich habe dann gedacht, wenn wir das verstanden haben, ist das vielleicht schon die halbe Miete. Erzähl den Leuten das bei der Show auch ein bisschen ausführlicher noch und mach dann mit denen eine Übung, wie man dem vielleicht was entgegenhalten kann.
Nämlich?
Nämlich, dass du dir vorstellst, wenn das jetzt wie in so einem Koordinatensystem ist, ne, mit so einer X- und so einer Y-Achse und auf der Y-Achse stehen all diese Punkte untereinander, die wir auf unserer Liste haben und auf der X-Achse geht alles nur in die Richtung zu immer besser. Dass man dann sagt, ey, kann man vielleicht ein paar Punkte rüberschieben, wie an so einem Mischpult, ne? Dass man sagt, ey, natürlich, in unserem Kopf geht erstmal alles in Richtung, ich hätte gern volleres Haar, ich hätte gern ein besseres Sexleben, ich hätte gern eine bessere Beziehung zu meinen Eltern, ich könnte gern besser kochen, ich hätte gern schönere Zähne, alles das, was wir so haben. Aber kann ich nicht Punkte rausnehmen, wo ich vielleicht merke, ja, natürlich kann ich mir vorstellen, wie es besser wäre, aber ich kann sie vielleicht auch auf die andere Seite schieben und mich erinnern, war schon mal schlechter. So mein Job, natürlich geht das noch besser, aber ich habe als Student in so einer Hotline gearbeitet, mal ein paar Stunden, wo man so Lose verkaufen musste. War schon mal schlechter, mein Job. Meine Stimmung, natürlich meine Stimmung, ich könnte noch besser drauf sein. Aber ich kann doch auch sagen, hey, ich hatte schon mal eine Zeit, da ging es mir nicht so gut. Da wurde ich von jemandem, der mir wichtig ist, nicht so gut behandelt und weiß, war schon mal schlechter. Und eigentlich die wichtigste Kategorie in diesem ganzen, was ich hier gerade beschreibe, ist für mich eine dritte, die heißt gut genug. Punkte in diesem System, in diesem Koordinatensystem, wo ich vielleicht sage, die muss ich gar nicht bewerten. Weder in geht noch besser, noch in war schon mal schlechter, sondern einfach, wo ich sage, wie so der Stamm von einem Baum, wie so ein Fundament, diese Punkte sind gut, so wie sie sind. Und das weiß ich zum Beispiel jetzt bei meinen Zehen. Ich bin dann zum Orthopäden und habe den gefragt, sagen Sie mal, könnte man die gerade brechen? So weit war das in meinem Kopf. Ne? Und dann meinte der zu mir, Herr Winscheid, das geht, aber es tut weh, das ist teuer, das dauert lange. Und sind wir mal ganz ehrlich, und er sagt, war so ein westfälischer, sag mal, Haudegen, wenn Sie eine Frau so weit haben, dass die ihre nackten Zehen sieht, ist doch alles egal. Und dann dachte ich so, ja, ist jetzt ein bisschen alte Weisheit, aber übertragen aufs Leben gibt es vielleicht einige Punkte, wo man sagen könnte, ey, es ist einfach gut genug, so wie es ist. Und meine eigentlich nicht so schönen 10 zähle ich jetzt dazu. Und ich glaube, wenn man sich diese 3 Kategorien im Kopf aufmacht, ich darf Punkte haben, wo ich besser werden will. Aber dem sollte ich auch Punkte entgegenhalten, wo ich weiß, war schon mal schlechter oder könnte schlechter sein, wo ich einfach dankbar für bin. Und dann habe ich noch Punkte, wo ich sage, die sind gut genug, so wie sie sind. Dann entsteht ein ganz anderes Gleichgewicht und ich habe eine bessere Chance, durch dieses Leben zu gehen, als wenn in meinem Kopf alles diesem Bias hingegeben wird, immer nur besser.
Das geht ja so weit, dass es Frauen gibt, die Lebenszeit eintauschen würden, dafür besser auszusehen.
Das ist eine Studie, die wurde von Dove, diesem Beauty-Konzern, durchgeführt. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Die haben ja auch ihre eigenen wirtschaftlichen Ziele. Und da war die, ich kriege die Zahl nicht mehr genau hin, aber die Zahl derer, die in Deutschland sagen würden, ich würde, ich glaube, 5 Jahre Lebenszeit eintauschen, um meinem Schönheitsideal zu entsprechen, erschreckend hoch. Mhm. Also es waren viele, 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 die gesagt haben, dazu wäre ich bereit. Ich glaube, dass der Druck auf Frauen nochmal besonders hoch ist, die perfekte Mutter sein zu müssen, perfekt aussehen zu müssen, dann immer dieses schäbige, ah, wenn du dann Kinder hast, aber keinen Job, ja, dann ist dein Leben doch nicht vollständig. Ah, wenn du einen Job und Kinder hast, bist du ja eine Rabenmutter. Mhm. Ach, wenn du nur einen Job hast, bist du irgendwie egoistisch. Also diese Anspruchshaltung an Frauen sind nochmal ganz besonders furchtbar, finde ich. Es trifft aber im Endeffekt alle. Grundsätzlich glaube ich so, dieser Druck ist einfach tierisch, tierisch hoch. Es gibt mittlerweile, vielleicht hast du das auch schon gehört, ich war schockiert, Strava-Jockeys.
Noch nie gehört, was ist das?
Ja, Strava, diese App, wo man so seine Zeiten posten kann. Weißt du, wenn du jetzt joggen warst, ich war heute besonders schnell joggen oder besonders schnell Rennrad fahren, dann kann man das ja da hochladen.
Das habe ich noch nie gemacht, weil ich nicht besonders schnell bin.
Das geht mir ähnlich, aber es gibt viele, die ich kenne, die das machen. Und jetzt kannst du Strava-Jockeys buchen. Das würde dann, wenn du sagst, du bist nicht so schnell, vielleicht dir genauso helfen wie mir, wenn man jetzt diesen absurden Wahnsinn mitmachen will. Das sind durchtrainierte Leute. Die kommen zu dir nach Hause, holen dein Handy ab und gehen dann für dich mit deinem Handy joggen, damit du nachher die Bestzeit posten kannst.
Das ist ja irre.
Und das ist unsere Welt. Und das ist einfach an so vielen Stellen.
Und was habe ich davon?
Ja, da bist du halt im Internet der tolle Macker, weil du schnell joggen warst.
Super.
Genau. Und das ist das, wo ich so denke, ey Leute, da muss uns bewusst werden, hier läuft verdammt viel nicht so, wie es uns, glaube ich, eigentlich gut täte. Und das zu challengen, darin sehe ich eigentlich die Aufgabe dieser Show.
Was ich auch extrem gruselig fand, das beschreibst du in deinem Buch Besser fühlen. Da hast du einen Mann getroffen, der in Kalifornien ein Upgrade Lab als weltweit erstes Biohacking-Studio eröffnet hat. Was bitte ist ein Upgrade Lab?
Das habe ich ihn auch gefragt, weil sie dann auch so Begriffe benutzen, wo ich ihm auch direkt gesagt, also wir haben gezoomt, ne, ihm auch direkt gesagt habe, das erinnert mich hier an ganz düstere Zeiten in Deutschland, weil es dann um so Sachen ging wie der Übermensch zu werden. Und er meinte auch, ja, mit den Begriffen müsste man dann ein bisschen aufpassen. Aber es war eigentlich so, dass ich ihn gefragt habe, ja, wenn jetzt deine Tochter, ich glaube, die Tochter war 4 oder 5, zu dir kommen würde und sagen würde, Papa, bin ich nicht perfekt? Dann würde er sagen, ja, du bist nicht perfekt. Und dann denke ich mir, boah, wenn das Mindset von einem Typen ist, der sowas eröffnet, was im Prinzip so ein bisschen angelegt ist wie ein Fitnessstudio, wo du hingehst und dann kriegst du irgendwelche Jungblut-Zellkuren. Also da gibt es ja mittlerweile die absurdesten Sachen, dass du irgendwie Blut transferiert bekommst von jüngeren Leuten. So habe ich das verstanden, damit das dich jünger macht, was übrigens alles wissenschaftlich ziemlicher Mumpitz ist. Oder du wirst mit Lasern beschossen oder Infrarotstrahlen, damit deine Haut wieder glatter wird. Du kommst in irgendwelche Eiskammern. Also Sachen, wo du da von außen vorsitzt und denkst, und das soll jetzt einen Menschen zum besseren Menschen machen, ein Upgrade diesem Menschen beifügen. Ich fand das total schockierend. Und ganz am Ende habe ich ihn gefragt, ey, braucht man denn diese ganzen Sachen, um sich wohlzufühlen in seinem Körper? Und da meinte er, ganz ehrlich unter uns, mir reicht eine kalte Dusche. Und verrückt. Ich dachte, genau das ist es. Genau das ist es.
Also es ist dann in dem Fall schon Verkaufe. Aber dass es ja offensichtlich viele Leute gibt, die das nutzen. Ne?
Ja.
Da steckt ja wahrscheinlich auch sowas wie Angst dahinter. Die Angst, eben nicht perfekt zu sein oder die Angst, abgehängt zu werden.
Ich halte das Thema Angst hierbei für ein ganz wichtiges. Hartmut Rosa ist Soziologe, ne? Der guckt so aufs große Ganze und der hat dazu eine schöne These aufgestellt, wo ich dachte, das müssten mal mehr Leute hören. Wir denken ja oft höher, schneller, weiter. Das ist unser System und das ist unser Wirtschaftsversprechen. Wir brauchen Wachstum, wir brauchen Innovation, wir müssen vorwärts kommen. Und das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, manchmal müssten wir sagen, ey, das hat in den letzten 200 Jahren, war das unsere Herangehensweise. Und das hat uns auf den Mond gebracht, das hat uns tolle technische Errungenschaften gebracht und hat uns an vielen Stellen vielleicht auch als Menschheit auf den ersten Blick vorwärts gebracht. Aber wenn du jetzt Leute fragst, in meinem Alter, was wünschst du dir für deine Kinder? Meine Oma hätte noch gesagt, ich will, dass es meinen Kindern besser geht als mir. Und meine Eltern vielleicht auch noch. Die Leute in meinem Alter mit 36, die jetzt Eltern werden, die haben Angst. Die haben nicht mehr die Hoffnung, dass es ihren Kindern mal besser geht. Die haben Angst, dass es ihren Kindern schlechter geht. Und könnte es sein, dass ganz viel von dem, was wir hier gerade so getrieben auf diesem Planeten machen, höher, schneller, weiter, da noch eine Schippe drauf, da noch die letzten Energien aus uns rauspressen, da noch den Regenwald abholzen, weil wir die Profite hochschrauben müssen, da noch das nächste iPhone 17 mit 8 Kameras hinten drauf, damit du das unbedingt wieder kaufen musst, könnte es sein, dass das gar nichts ist, was wir wirklich aus uns heraus wollen? Könnte es sein, dass der Mensch eigentlich gar nicht für höher, schneller, weiter ausgelegt ist, sondern dass das was ist, was unser Wirtschaftssystem verlangt und wo wir einfach mitrennen, ohne mal innezuhalten und zu fragen, wem tut das eigentlich gut? Und das finde ich einen interessanten Gedanken, weil ich glaube, ganz viele Menschen verstehen Angst dazu zu eindimensional. Die denken bei Angst an sowas wie, da steht jemand mit dem Messer vor mir und will mich überfallen. Oder die denken bei Angst an sowas wie, oh Gott, ich springe doch nicht vom 3-Meter-Brett im Freibad. Aber Angst hat ja ganz viele Möglichkeiten. Angst kann uns paralysieren und einfach weitermachen lassen, was wir schon tun, weil wir eben nicht innehalten und mal hinterfragen. Angst kann uns vor uns selber hertreiben, weil ich die Angst habe, abgehängt zu werden, nicht gut genug zu sein, nicht die perfekte Mutter zu sein, nicht der beste Liebhaber, nicht schön genug für Instagram oder für Strava, wo ich dann jemand anders joggen gehen lassen muss, damit ich eine Bestzeit habe.
Ich finde es nach wie vor faszinierend mit Strava. Ich habe gerade überlegt, es wäre voll die Geschäftsidee für mich.
Ja.
Falls ich joggen könnte, falls ich schnell...
falls du joggen könntest, ja, okay.
Nein, ich kann nicht schnell rennen, aber ich könnte Leute einstellen, die schnell rennen und sie für andere laufen lassen.
Du könntest auch einfach dem Strava-Jockey sagen, hör mal, geh du ins Kino, damit dein Job nicht wegfällt, dann haben wir beide was davon. Wenn man sich sowas leisten kann, jemand anderes für sich joggen gehen zu lassen, der kann dieser anderen Person doch vielleicht einfach einen schönen Abend gönnen. Ich finde das völlig wahnsinnig.
Ist es auch. Lass uns nochmal über das Thema Angst sprechen. Du hast darüber in deinem Buch geschrieben, du hast darüber in deinem Podcast gesprochen, den du gemeinsam mit Atze Schröder hast. Wer ist ängstlicher, Atze Schröder oder du?
Wir haben, glaube ich, beide so absurde Ängste. Dass man irgendwie mal einsam wird, dass man in Armut alt ist.
Ja, also Armut ist bei dir jetzt wahrscheinlich tatsächlich
ja.
Absurd, aber
ja,
Einsamkeit, gut, das kann natürlich jeden treffen.
Nee, das ist ja das Komische mit unseren Ängsten, die sind oft total absurd. So, ich fühle mich im Übrigen viel, viel reicher deswegen, weil ich ganz tolle Leute in meinem Umfeld habe. Mein Bruder, die Jungs aus der WG, meine Eltern, andere Menschen, die mir extrem wichtig sind. Und trotzdem sitzt man da und stellt sich vor, oh, wie wäre das, wenn die jetzt alle nicht mehr da wären und so. Das ist ja oft das, was dich dann an Ängsten nachts um 4 Uhr wach hält, dass die so völlig absurd sind, dass man sich dann so reinsteigen kann. Und ich glaube, das haben Atze und ich beide. Er ist ja jetzt streng genommen ein bisschen älter als ich und erzählt eigentlich immer Leon, das Beste kommt noch. Sein Vater hat ihm zum 50. gesagt, Junge, mach dir bloß keinen Stress, das Beste kommt noch. Und er sagt, das stimmt auch. Das heißt, manchmal hoffe ich so ein bisschen, dass man vielleicht einfach gelassener wird im Laufe der Zeit. Aber ja, bei Ängsten, was mich daran sehr, sehr fasziniert, ist, dass ich oft das Gefühl habe, wir verstehen die Angst eben falsch. Ne? Wir machen die Angst an sich zum Problem und denken dann, ich muss meine Angst besiegen oder bekämpfen. Wobei wir verkennen, in dem Moment, wo ich sowas bekämpfe, mache ich es ja eigentlich nur noch größer. Es gibt für mich so das Bild, wenn du deine Angst betrachtest wie so ein Stier, der so in die Kampfarena kommt und du hast jetzt das Ziel, dem da so einen Speer reinzurammen und den irgendwie umzubringen am Ende, nachdem du den kontrolliert hast mit deinem roten Tuch. Wenn du so auf deine Angst zugehst, dann machst du dieses eigentlich gute Gefühl, auch wenn es sich nicht schön anfühlt, für dich kaputt. Für mich ist das viel schönere Bild, ist jetzt ein bisschen kitschig, aber ich meine es so, lern deine Angst kennen, wie so ein Wildpferd, auf dem du reiten lernen möchtest. Ohne Sattel, ohne Gewalt, ohne dass du dieses Tier da domestizieren musst, sondern mehr so ein gegenseitiges Respekt haben und sich kennenlernen. Und das, denke ich, wäre für unsere Angst viel besser. Die Natur hat sich ja bei der Angst was gedacht. Die hat sich ja nicht überlegt, wie kann ich dem Menschen Steine in den Weg legen, sondern Angst ist ja eigentlich etwas, was mich auf eine Herausforderung hinweist, auf etwas, wo ich für mich merke, das ist schwierig. Aber auch das bedeutet mir was. Wenn ich die Angst habe, verlassen zu werden, ist das doch ein Zeichen für mich, ey, diese Liebesbeziehung ist mir was wert. Wenn ich zum Beispiel, das habe ich ja immer noch so ein bisschen, als ich letztens in der Köln Arena stand, da waren 7000 Leute. Und ich habe mich noch so an diese Zeit im Zack in Düsseldorf erinnert, wo ich vor 80, 90 Leuten die erste Show gemacht habe. Und ich wusste, jetzt gehst du da gleich raus. Und alle sind da, ja, auch meine Eltern, mein Bruder, viele, die ich kenne. Die Angst kommt dann. Und in dem Moment kann ich jetzt sagen, die Angst ist furchtbar, wie der Stier. Ich muss die besiegen. Oder ich sage, ey Leon, stell dir mal vor, du hättest jetzt keine Aufregung. Das wäre dir hier egal. Das
oder wird doch du hättest den absurden Helm auf, den du damals aufgehabt hast.
Oder ich hätte den absurden Skatehelm auf mit den Kabeln. Das wird doch ein blöder Abend. In dem Moment zu sagen, ey, die Angst ist vielleicht auch was man nutzen lernen kann, weil sie Kraft gibt, weil sie Fokus scharf stellt, weil sie uns hochfährt. Das ist für mich eigentlich der viel gesündere Umgang damit.
Dennoch sagst du ja, haben wir oft vor den falschen Dingen Angst. Und das kann zu einer völlig absurden Risikobewertung führen.
An ganz, ganz vielen Stellen ist das so. Wir diskutieren rauf und runter, was für, ja auch furchtbare, das ist ja auch hoffentlich klar, Terroranschläge in einem Land passieren und wie schrecklich das ist, wenn da Menschen umgebracht werden. Und es geht mir auch nie darum, dass man irgendwie Leid gegeneinander aufrechnet oder sich jetzt irgendwie versucht, das eine mit dem anderen aufzuwägen. Das wäre so was Statistisches, was vielleicht Versicherungen machen. Aber ich finde, das sollten wir Menschen nicht tun. Und gleichzeitig denke ich mir aber, wieso reden wir nicht mindestens genauso viel darüber, wie viele Männer Frauen umbringen? Was übrigens jeden zweiten Tag, wenn ich richtig im Kopf habe, in Deutschland passiert. Es passiert jedenfalls permanent und es wird voll totgeschwiegen. Wieso reden wir nicht überhaupt mal darüber, dass viel mehr der Gewalttaten übrigens grundsätzlich von Männern ausgehen? Wir gucken, ah, der Ausländer, ja der. Aber dann mal zu fragen, ey, was ist eigentlich mit anderen Gruppen, die Gefahren darstellen? Vielleicht auch über sowas wie die Klimakatastrophe, wo ich das Gefühl hatte, das war jetzt im Wahlkampf so ein kleines Thema nur. Es ist aber eigentlich fundamental bedrohend für uns alle hier auf diesem Planeten. Wieso wird darüber nicht gesprochen?
Weil es so weit weg ist.
Weil es so weit weg ist, weil es nicht greifbar ist, weil man das Gefühl hat, wen soll ich jetzt dafür verantwortlich machen? Ja, wenn der Eisbär dann im Tierfilm kaum noch was zu essen findet, weil das Eis weg ist, was der eigentlich als seinen Lebensraum braucht, dann sitzt du da kurz betroffen vorm Fernseher und denkst, Mensch, da muss ich ja mal wieder 5 Euro hinspenden. Und nächste Woche steigst du in den Ballermann-Flieger und bläst wieder mehr CO2 in die Luft, als irgendwie klar geht. Und das ist, glaube ich, das, wo einfach uns bewusst sein muss, dass unsere Gefühle auch nicht immer eher so rational funktionieren, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wir haben oft Angst vor den falschen Dingen und das, denke ich, muss uns da bewusst sein. Also,
was empfiehlst du denn? Was können wir denn tun, damit wir eine Spur realistischer werden, was Ängste in unserem Leben betrifft und dass wir eben nicht in so Sorgengrübeleien verfallen, also dieses typische nachts wach werden um 4, weil wir uns Sorgen um Dinge machen, an denen wir eh nichts ändern können zum Beispiel.
Es gibt dafür nicht einfach eine Lösung, die ich jetzt hier im Radiointerview mal eben raushaue. Das wäre vermessen, wenn man das von sich denken würde, weil dann hätten wir es ja schon längst als Menschheit gemacht. Das muss man, glaube ich, mal vorweg sagen. Was hilft, wenn man so merkt, man hat solche diffusen Ängste, wie zum Beispiel, wie könnte das sein, wenn ich im Alter arm wäre oder einsam wäre? Das empfehlen Margraf und Becker, das sind zwei Forschende zum Thema Angst, die da sehr führend sind. Denk diese Angst zu Ende. Stell dir mal vor, wie das wirklich wäre. Steiger dich da mal richtig rein. Und das klingt jetzt erstmal komisch. Hä, wieso? Ich soll mir jetzt vorstellen, wie ich dann da ganz einsam im Altenheim sitze. Ja, übrigens nicht nur das, du sollst noch eine Schippe drauflegen. Du liegst auch nur noch im Bett und keiner kann mit dir sprechen. Und der Pfleger, den du hast, der ist auch genervt von dir. Du hast abgesehen davon noch gerade erfahren, dass es deinem Sohn auch nicht gut geht und der wird dich auch nicht mehr besuchen kommen. Du musst richtig voll da rein in diese Angst. Was jetzt erstmal komisch klingt, weil wir wollen die Angst ja loswerden, beziehungsweise wir wollen mit ihr umgehen, besser wieder wie das Wildpferd. Aber diese Forschenden sagen, Angst lässt nach, wenn wir sie durchfühlen. Also Angst geht immer am Anfang so krass hoch, aber irgendwann muss sie nachlassen, weil sie nicht dafür gemacht ist, Ewigkeiten zu bleiben. Und das passiert, glaube ich, oft genug nicht. Wir haben so diffuse Ängste. Ja, die Ausländer, ja, die Zukunftsangst, ja, Trump und USA. Und nochmal, da kann man jetzt keine Lösung, um die einfach so loszuwerden. Aber wenn du dich ganz konkret fragst, wie kann ich für mich persönlich mit Ängsten umgehen, sage ich, denk sie mal zu Ende. Steiger dich mal voll da rein. Wer da mit dem Thema, bitte nicht alleine, der kann das vielleicht besser mal, vielleicht sogar in der Therapie machen. Das ist jetzt nicht einfach für Angstpatienten geeignet, aber für Leute wie dich und mich, wo man vielleicht sagt, wir haben grundsätzlich Ängste, die wir gerne mal angehen würden, wäre das ein Weg, sich da mal voll reinzusteigern und diese Angst zu fühlen bis auf den Gipfel, um deinen Kopf lernen zu lassen. Irgendwann lässt diese Angst nach. Und bei dem anderen Punkt, wenn wir jetzt aufs größere Ganze gucken, finde ich schon, dass wir ja auch in der Lage sind, umzulernen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe es letztens nochmal überlegt, gar nicht so langer Zeit war das Thema Klimakatastrophe irgendwie so ein Nischenthema. Und dann kam eine nicht nur junge Generation, meine Eltern machen sich da auch sehr stark für, dann kamen viele, viele Menschen, die das total in unser Bewusstsein gebracht haben und gesagt haben, ey Leute, hier gibt es ein Problem, das müssen wir angehen. Und dann denke ich mir, ey guck mal, dass man dann da merkt, davor hat man vielleicht eine Angst jetzt ein Stück weit. Da ist ja nicht die Angst das Problem, sondern die Klimakatastrophe ist das Problem. Und die Angst ist eher das, was du jetzt brauchst, um ins Handeln zu kommen. Weil das ist ein Gefühl, was uns auch antreibt, was uns einen Impuls gibt, jetzt was zu tun. Und das, denke ich mir, ist dann manchmal, was man vielleicht sagen kann, guck mal, informier dich, setz dich mit Themen auseinander, challenge mal deine Ängste. Wovor hast du Angst und ist es gerechtfertigt?
Lass uns noch mal über ein ganz anderes, sehr erfreuliches Gefühl sprechen.
Ja, ja, aber ich werbe immer auch für die unangenehmen Gefühle, weil sie eigentlich auch eine gute Seite haben. Deswegen,
ja,
so traurig sie sich anfühlen, so unschön sie sind, sie haben eine Funktion. Das will ich noch kurz dazu sagen, aber gerne. Welches Gefühl nehmen wir jetzt?
Liebe beziehungsweise Liebe. Verliebt sein, ja, wäre auch ein Thema, das dich ebenfalls umtreibt. Du stellst in einem Buch die Frage, kann man bis zum Schluss in denselben Partner verliebt sein? Also sprich, gibt es dieses Schmetterling-Gefühl bis zum Schluss? Also ich würde direkt sagen, nein.
Wie lange seid ihr zusammen?
Über 20 Jahre verheiratet.
Über 20 Jahre verheiratet. Und dein Mann, hört der zu jetzt oder kannst du offen sprechen?
Nee, ich glaube, der macht gerade Sport. Also nein, also ich glaube, ein tiefes Gefühl der Liebe und Verbundenheit, das kann es natürlich oder sollte es vielleicht auch noch nach 20 Jahren geben. Aber Wolke 7 nach 20 Jahren Ehe, das glaube ich nicht.
Das ist eine Beobachtung, die ja erstmal viele machen. So, am Anfang ist das alles toll und einfach und klasse. Ja. Am Anfang heißt Liebe, dass man wirklich high ist. Also dieses Wolke 7 kommt aus der Philosophie, wo man früher dachte, die siebte Ebene im Himmel ist die höchste, man ist ganz oben. Und das ist auch das, was in unserem Kopf passiert. Dopamin, Oxytocin auf Anschlag, das ist so dieses Haben wollen, Verlangen. Das kann man sehr schön zeigen, wenn jemand Kokain nimmt, sind da sehr ähnliche Hirnareale aktiv, wie wenn man so richtig krass verliebt ist, wo jetzt vielleicht manche sagen, Moment mal, das geht auch mit Drogen, dann schieße ich doch den Typen neben mir ab. Und dann ist aber der Punkt, dass was viele nicht wissen, Cortisol spielt auch noch eine Rolle und das ist eher so mit Stressreaktionen verbunden, ne? Dieses, ich könnte Bäume ausreißen, nur von Luft und Liebe leben. Das wird eben durch diese viele Energie, die am Anfang aktiviert wird, sichergestellt. Heißt jetzt aber auch, wenn wir mal zusammenfassen, wenn du richtig frisch verliebt bist, bist du high und gestresst. So, wie lange wolltest du high und gestresst sein? Eine Woche? Einen Monat? Nach wahrscheinlich 6 Wochen wärst du tot. Das heißt, die Liebe, dieses krasse Verliebtseinsgefühl, ist genau wie die Angst nicht dafür gemacht, die ganze Zeit da zu sein. Unsere starken Emotionen sind eigentlich eher so Sprints. Und wenn man das weiß, finde ich, kann man sich schon darauf einstellen, dass man irgendwann ja wirklich ausnüchtert, runterkommt von Wolke 7. Und jetzt ist doch eigentlich die Frage, wie gehe ich damit um? Und da gibt es ein schönes Bild. Das ist eine Emotionsforscherin aus den USA, Barbara Fredericks, und längst nicht alles, was die macht, finde ich gut, aber dieses Bild fand ich schön. Die sagt nämlich, stellt euch doch dieses Verliebtheitsgefühl vor wie fliegende Fische. Das ist unter der Wasseroberfläche im Alltag und schwimmt da so vor sich hin und macht. Aber zwischendurch kommt dieser fliegende Fisch hoch, blitzt auf, ist faszinierend, ist toll, ist schön. Wir müssen uns so darauf einstellen, dass er dann wieder abtaucht. Und dein Job ist es jetzt in dieser Beziehung, euer Job ist es, dafür zu sorgen, dass diese, wie sie das nennt, Mikromomente des Verliebtseins, dass die eine Chance haben, dass man für so eine gewisse Frequenz sorgt, wo dieser fliegende Fisch hochkommt und aufblitzt. Und was ich vorschlage, ist ja im Prinzip so ein bisschen das Gehirn auszutricksen. Ich mache es jetzt mal verkürzt. Wenn du diese Schmetterlinge im Bauch fühlst, ist das ja so eine Art Hochfahren. Arousal nennen wir das in der Psychologie, dass du in einem besonderen Gefühlszustand bist. Und das kann ich nicht nur durch das frisch Verliebtsein holen, sondern auch zum Beispiel durch neue Tätigkeiten. Ich mache etwas, was aufregend ist. Und da muss ich jetzt nicht auf den Mount Everest zu zweit steigen, sondern dass man sich so Momente sucht, wo man vielleicht zusammen das Curry kocht, was man sich noch nie getraut hat, weil so viele Schritte sind, wo man sich für einen Tanzkurs anmeldet oder von mir aus auch eine Wanderung hier durch Rheinland-Pfalz macht. Du pickst dir einfach was raus, wo du sagst, das haben wir so zu zweit noch nicht gemacht. Und in dem Moment, wo das Gefühl bei euch beiden entsteht, ey, wir machen hier zusammen was Neues, kann dein Kopf das, wir nennen das dann missattribuieren, das ist im Prinzip ein Fehler von deinem Kopf, der denkt, ah, die Schmetterlinge sind zurück, weil diese Aufregung ist wieder da in meinem Bauch. Hier passiert irgendwie was Unbekanntes, etwas, was ich noch nicht kenne. Ich stehe vielleicht auf so einer etwas schwankenden Brücke bei einer Wanderung durch den Wald und wir sind zu zweit da und ich gucke dabei dieser anderen Person, die ich vielleicht liebe, weil ich sie schon so lange kenne, mit der ich aber jetzt wieder die Schmetterlinge haben will, tief in die Augen und merke, ah, da ist wieder so ein bisschen von dem Knistern im Bauch da. Und das wäre dann so ein fliegender Fischmoment. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich glaube, wenn man weiß, stell dich darauf ein, dass diese Wolke 7 nicht dafür gemacht ist, die ganze Zeit da zu sein, geht man vielleicht schon mit einer anderen Erwartungshaltung rein. Und wenn man dann mit solchen Kleinigkeiten, wie ich das gerade beschreibe, was dafür tut, hat es eine Chance, dass es 20 Jahre und länger gut funktionieren kann. Ich finde das immer so schade, dass unsere ganzen Liebesgeschichten im Musical, in der Serie, im Lied, die enden immer mit dem Anfang. so Jasmin und Aladdin, die müssen gegen Bösewichte kämpfen und die müssen den Feind besiegen. Und ganz am Ende, wenn es den ersten Kuss gibt, wenn die Liebe eigentlich anfängt, sitzen die auf dem fliegenden Teppich, fliegen ins Disney-Feuerwerk und patz, der Film ist vorbei. Weil keiner Bock hat, dran zu bleiben, bis Jasmin mit dem Genie fremd geht und wie Vater Aladdin zu viel Bier trinkt am Samstagnachmittag und mit seinen Jungs Fußball gucken will. Das wollen wir ja nicht sehen. Wir wollen nur den Anfang der Liebe. Und das ist eigentlich total schade. Wir bräuchten mal mehr Perspektive darauf, wie Liebe auf der Langstrecke aussieht.
Okay.
Als Vorschlag.
Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Film gut ankäme, muss ich sagen.
Ja, wahrscheinlich, genau.
In Disney, aber wir können es ihm an Disney weitergeben. Vielleicht
das ist ja deren Problem. Aber du kennst es vielleicht, wenn du schon länger in einer Beziehung bist, dass man sich doch dann fragen muss irgendwann mal, ey, wie sieht es denn eigentlich im Alltag aus? Und das ist ja eben nicht immer Disney-Film, das wollte ich damit sagen.
Also einfach kleine Momente schaffen, auch ganz bewusst schaffen, die wieder ein bisschen Aufregung ins Leben bringen. Auch Glück gibt es ja nur in kleinen Momenten. Man kann nicht insgesamt ein glückliches Leben führen. Was sind denn für dich persönlich so kleine Glücksmomente, die du dir im Alltag gönnst?
Ich weiß, dass man wirklich auf diese Kleinigkeiten zwischendurch einfach mal bewusst achten muss. Sonst kann man mit so Scheuklappen da irgendwie durchlaufen und dann denkt man vielleicht ans nächste Projekt und ans Abnehmen jetzt, wenn der Frühling kommt und was auch immer sonst man sich da so vor die perfekte Mutter sein, was auch immer das heißt. Und dann zwischendurch mal zu sagen, okay, jetzt hier heute, als ich zum Studio gelaufen bin, mal innehalten und zu sagen, guck mal, A, gehe ich natürlich zu Fuß, weil es ist schön und es scheint die Sonne und ich lasse die mal in mein Gesicht strahlen. Wenn ich am Samstagabend Zeit habe, mit meinen Freunden Siedler von Catan aufzubauen und das mit allen Erweiterungen zu spielen, ist das zwar nerdig, aber das ist dann für mich auch so ein Moment, wo ich einfach weiß, geil, jetzt bist du gleich in dieser komischen Siedlerwelt und es geht darum, ob du genug Stroh und Lehm hast, um die nächste Siedlung zu bauen und nicht irgendwie um Donald Trump, TikTok oder Botox. Und das finde ich dann einfach, ist auch ein Stück weit etwas, wo wir was zu beitragen können. Ich sage das mal ganz bewusst so, weil ich hatte das große Glück als Lehrerkind, es gab Geld für die Klassenfahrt, es hat mir jemand morgens, als ich klein war, ein Brot geschmiert und ich habe da einfach viel, viel Glück gehabt im Leben, ne? Und weiß, meine Mutter war Hauptschullehrerin, dass das auf ganz viele nicht zutrifft. Deswegen finde ich immer blöd, wenn man so sagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, das sagt sich leicht, wenn man ein heterosexueller, weißer, deutscher Cis-Mann ist mit einer Krankenversicherung und einem guten Einkommen. Das trifft ja auf ganz, ganz viele überhaupt nicht zu. Und das, finde ich, muss man immer ein Stück weit dazu sagen. Und nichtsdestotrotz habe ich auch Menschen kennengelernt, die wirklich alle Widrigkeiten des Lebens durchgemacht haben. Ich denke da an Eva Seppeschi, das ist jetzt ein Extremfall, aber die war im Konzentrationslager in Auschwitz mit 12 Jahren. Und die hat für sich danach gesagt, aber ich wollte nicht hassen, ich wollte lieben. Und das, als ich die getroffen habe, das ist so ein Satz, sag ich jetzt noch Gänsehaut, ne? Das berührt mich so sehr, weil ich halt denke, ohne dass man die Privilegien vergisst, die man da, wie ich zum Beispiel, hat, zu fragen, gibt es vielleicht Möglichkeiten für dich in einer bestimmten Weise auf das zu gucken, was da herausfordernd ist, vielleicht auch schwierig ist und vielleicht ein Stück weit dafür zu sorgen, dass es glückliche Momente gibt, glaube ich, dass das schon ein wichtiger Punkt ist, den die Psychologie auch immer wieder zeigt. Und wenn man dann noch dazu sagt, im Übrigen, da schließt sich der Kreis zu den beiden anderen Gefühlen, dass auch das Glück dann nichts ist, was ich irgendwie ins Einmachglas packen kann und was immer da ist, was ich festhalten kann, sondern eher wieder wie so ein fliegender Fisch von Zeit zu Zeit da sein sollte, dann glaube ich, ist das ein gesunder Angang. Und dann lebt es auch da wieder eher von Kleinigkeiten als vom Großen. Wobei, wie gesagt, wenn du keine Kohle hast, wenn du krank bist, wenn du in einem Kriegsgebiet lebst, dann ist es natürlich so, dass das große Ganze eigentlich die Basis sein müsste, um glücklich sein zu können, wo ich mir dann denke, das vergessen wir ja oft.
Und auch in widrigen Umständen wie diesen, die natürlich nicht schön sind, gibt es trotzdem noch Menschen, die sowas wie eine innere Zufriedenheit haben?
Das ist ja dann das, wo man manchmal sich fragt, was für ein faszinierendes Wesen sind wir eigentlich? Und das ist auch das, was mich an der Psychologie so mit am allermeisten interessiert. Das ist eigentlich das Ziel, nämlich zu versuchen zu verstehen, wie wir so sind als Menschen und warum wir so sein können. Und dann zu erleben, dass es Menschen gibt, die in den allerschwierigsten Momenten trotzdem für ihre Werte einstehen, trotzdem sagen, ich komme hier irgendwie mit zurecht, ich zerbreche daran nicht, das finde ich so, so faszinierend. Und das war auch in diesen vielen, vielen Gesprächen. Eva Seppeschi war eine, Margot Friedländer, die auch im Konzentrationslager war eine andere Frau, die ich kennengelernt habe. Ich habe aber auch Menschen erlebt, die Geiselnahmen überlebt haben oder Terroranschläge oder als Flüchtlinge auf dem Gummiboot hier in Lebensgefahr versucht haben, rüberzukommen und sich ein neues Leben aufzubauen. Das waren immer wieder so Momente, wo ich dachte, boah, krass, was diese Menschen geschafft haben und wie die es schaffen, trotz aller Widrigkeiten ihren Lebensweg zu gehen. Faszinierend.
Und es macht einem selber dann auch wieder dankbar für die eigenen Lebensumstände.
Also das sind die Momente, wo ich wirklich denke, ey, was hast du für Sorgen? So, weißt du, ach, mein iPhone-Ladekabel lädt nicht. Ach, nervig, dass ich jetzt hier schon wieder meinen Internetvertrag updaten muss, weil es irgendwie einen günstigeren gibt. Das sind dann so Sorgen, wo du dann sitzt in solchen Momenten und dir wirklich sagst, ey, Junge, entspann mal, du hast eigentlich keine Sorgen.
Leon, ja. Ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen, vielen Dank. Schön hier zu sein.
Ich wünsche dir ganz viele Glücksmomente und auch für deine aktuelle Tour natürlich. Und
absolut, werde ich haben.
Vielen spannenden Projekte, die du noch vorhast. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich greife jetzt hier mal in meine Tasche.
Ach so, ich dachte, für die
Hörenden. Die hatten ja schon das Gespräch mit dir als Geschenk.
Ja, und die sehe ich dann hoffentlich alle bald auf Tour. Genau. Ich komme ja hier zu euch nach Rheinland-Pfalz und kriege jetzt noch
eine
was.
Eine Tasse gefunden, von der ich dachte, die passt eigentlich ziemlich perfekt.
Ach, die hast du extra für mich ausgewählt.
Und deiner Tour, bitteschön.
Oh, vielen Dank.
Kannst du mal lesen, was draufsteht?
Einzigartig ist viel besser als perfekt.
Ach, stimmt
doch,
oder?
Jetzt, hast du die so gefunden oder hast du die jetzt extra für mich bedruckt?
Ich habe die für dich bedruckt.
Nein, das ist sweet. Vielen Dank.
Bitte.
Die kommt zu mir in das spießige, weißt du, Tassenfach, wo jetzt alle Tassen einheitlich und schick sind wie diese hier. Hammer. Vielen, vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.